Ich kann jetzt nicht sofort anfangen, ich brauche nämlich einen Assistenten. Da ist mein Assistent. Bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da, Paul. Gib mal, was du da in der Hand hast. Heute machen wir es mal multimedial. In einer großen Vergrößerung sehen Sie, was ich da in der Hand halte, oder? Seht ihr alle, was das ist? Es ist ein kleines Gefäß aus Glas. Und darin befindet sich ein ganz kleiner Gegenstand. Und diesen kleinen Gegenstand würde ich jetzt mit Hilfe von Paul durch die Reihen gehen lassen. Dann könnt ihr euch mal angucken, wie groß dieser Gegenstand eigentlich ist. Und ihr werdet dann auch den Zusammenhang zum Evangelium und zur Predigt herstellen. Das berühmte Senfkorn, angeblich das kleinste Samenkorn, zumindest im Verständnis von vor 2000 Jahren in Palästina. Ob es so ist, weiß ich nicht. Ob es nicht vielleicht größere Senfkörner gibt, aber wenn ich das so verstehen würde, wie viele Menschen heute die Realität betrachten, würde ich das alles optimistisch übertreiben. Also es gibt ja auch genügend Eltern, die sind sich sicher, wenn sie mit ihrem Kind 3 Tennisstunden hatten, dieses Kind wird auf jeden Fall demnächst Wimbledon gewinnen. Und wenn ein Kind die ersten 3 Poesieworte aufschreibt, Himmel, Himmel, Sonne, weiß man natürlich, dieses Kind hat eine Karriere als weltberühmter Schriftsteller vor sich. Und so sind manche Leute einfach der Meinung, wenn so ein kleiner Anregungspunkt kommt, also dein Glaube soll so sein wie ein Senfkorn. Na klar, na, mein Glaube ist noch viel, viel größer als Senfkörner. Also was sind denn Senfkörner im Vergleich zu meinem Glauben? Also diese positive Affirmation kann sich auch gerne in irgendwie völlig große Dimensionen hochziehen. Pessimistische Menschen können die Bibelstelle anders wahrnehmen und sagen, ja, also so groß wie ein Senfkorn ist mein Glaube ja nicht. Das hat ja Jesus festgestellt. Hat er gesagt, wenn es mindestens so groß wäre wie ein Senfkorn, also das kleinste Maß, das du dir vorstellen kannst, wenn dein Glaube wenigstens das wäre, dann könntest du ganze Bäume ins Meer verpflanzen. Wenn du kritisch drauf bist, kannst du sagen, was soll denn der Blödsinn? Also wozu soll denn bitteschön ein Baum ins Salzwasser? Also das geht, das bekommt den Baum nicht. Wir haben dann keine Bäume mehr auf dem Land. Alle Bäume sind im Meer, alle Bäume gehen ein. Bringt doch überhaupt nichts. Was ist denn das für eine komische Aufgabe? Und sie würden eigentlich immer nur das sehen, was nicht funktioniert. Also genauso wie der untrainierte Mensch, der sagt, morgen laufe ich einen Triathlon und dann scheitert er schon nach 300 Meter Schwimmen und ist ganz depressiv. Oder Menschen sagen, ich ersteige den Mount Everest und geben dann nach 350 Metern auf. Die große Entmutigung. Ich weiß nicht, ob Sie es auch spüren, aber das liegt gerade auch wie eine bleierne Decke über unserem Land. Da braucht es gar keine vermeintlich russischen Drohnen, die irgendwo über Flughäfen oder sonst wo ihr Unheil treiben. Ganz viele Leute denken, oh, die Welt geht ohnehin bald unter. Ich glaube, Jesus ist weder so noch so, weder im Sinne der totalen Übertreibung noch im Sinne der völligen Entmutigung, sondern wenn er solche Bilder bringt, dann soll das motivieren. Er sagt zu seinen Jüngern und damit zu uns allen, liebes Menschenkind, mit deinem Glauben ist nicht so arg weit her. Aber der muss ja nicht ins Unermessliche wachsen. Ich erwarte von dir nicht, dass du Berge versetzt, das ist ein anderes Gleichnis. Es reicht doch, wenn dein Glaube so groß ist wie dieses kleine Senfkörnchen. Versuch doch einfach, so viel Gnade zu empfangen, dass aus deinem Mikroglauben zumindest ein Senfkornglauben wird. Und dann wirst du auch Bäume ins Salzwasser verpflanzen können. Und dann wird es bestimmt so sein, dass der Baum im Salzwasser sogar noch besser gedeiht als ein Land und dass er noch mehr Früchte bringt und ganz viele Ableger hat und alles wird wunderbar. Jesus versucht zu motivieren zu dem, was noch besser werden könnte. Aber Eine Frage, eine Antwort auf die Ausgangsfrage ist das alles noch nicht. Was war denn das, was die Jünger von Jesus wollten? Stärke unseren Glauben. Eine Glaubensstärkung war das nicht. Es war eine Beschreibung, wozu Glaube in der Lage wäre. Es war aber keine Antwort auf den Wunsch der Jünger, stärke unseren Glauben. Und ob sie es glauben oder nicht, das ist meine Rolle auch hier. Also was ich hier mache, ist nicht Infotainment, dass ich ihnen unterhaltsam ein paar Geschichten aus dem Alten Testament erzähle, dass sie beschwingt und gut genährt wieder nach Hause gehen können, sondern es ginge schon darum, Trainingstipps mitzugeben. Also nicht jetzt unbedingt für eine Mount Everest-Besteigung oder ein Triathlon, aber es geht schon um geistliches Training, dass sie das selbst anwenden und praktisch durchführen. Und da kommt uns zu Hilfe, dass die Leseordnung heute für diesen Sonntag noch eine zweite Perikope dazusetzt. Und ich behaupte, das ist kein Zufall. Die zweite Perikope ist in meinem geistlichen Leben sehr wichtig geworden. Ich habe das vor einigen Jahren, da war ich noch in Erfurt, bestimmt 17, 18 Jahre her, von meinem geistlichen Begleiter, einem Claretinerpater, Pater Helmut, erklärt bekommen. Diese ganz komische Episode mit dem Abendessen nach der Feldarbeit. Wenn du Knecht bist, mit deinem Chef zusammen Feldarbeit getan hast und du kommst nach Hause, dann gibt's nicht Abendessen für alle. Dann gibt's erstmal Abendessen für den Herrn und das musst du selbst besorgen. Und dann, wenn der Herr abgespeist ist, dann ist auch Zeit für dich. Kann man damit was anfangen? Hat das was mit der Frage zu tun, stärke unseren Glauben? Also Bibel-Exegeten, so die Chefs, die wissen, wie das geht, sagen natürlich, alles Quatsch, sind einzelne Bruchstücke, die hier ja wahllos zusammengesetzt sind. Ich möchte trotzdem mit Ihnen eine Bibelauslegung versuchen, man nennt sie kanonisch, wo das alles einen Sinn macht. Ich glaube, dass auch diese Episode eine Antwort ist auf die Frage, stärke unseren Glauben. Ich behaupte, Sie kennen alle die Situation. Vermutlich jetzt nicht von irgendwelchen Evangelisationseinsätzen, aber Sie kennen es, dass Sie irgendein Ereignis hatten, an einem Tag, an einem Wochenende, an einer Woche, wo ganz viel los war und es hat Sie total euphorisiert und elektrisiert. Und Sie kommen mit diesem Schwung, mit dieser Begeisterung nach Hause und stellen fest, wenn Sie die Tür hinter sich zugemacht haben, wenn Sie dreimal durchgeschnauft haben, ist da plötzlich statt der Begeisterung ein großes schwarzes Loch. Kennen Sie das? Haben Sie schon mal die Erfahrung gemacht, dass plötzlich zu Hause so ein schwarzes Loch auftaucht? Und das versucht man dann meistens zuzustopfen, je nachdem, wozu Sie neigen. Man kann das mit Nahrungsmitteln zustopfen, mit Alkohol, mit Drogen, mit Medikamenten, mit exzessivem Sport, mit Sex oder was auch immer. Dieses schwarze Loch ist sehr, sehr häufig da, auch wenn Menschen geistlich von einem geistlichen Event kommen, von großartigen Wallfahrtstagen, von einer begeisternden Konferenz oder einfach nur von einem schönen Gebetsmeeting. Du kommst nach Hause, machst die Tür zu und das schwarze Loch ist da. Stärke unseren Glauben. Die Frage des Abendessens nach der Feldarbeit ist eine Antwort drauf. Denn du sollst eben nicht anfangen zu fressen und zu saufen oder sonst was zu tun, sondern du sollst erst den Herrn bewirten. Konkret gesprochen, Danke sagen. Danke sagen, wenn du nach Hause kommst, nach einem vollen Tag, nach einem begeisternden Wochenende, nach vielen Eindrücken. Und nimm dir Zeit dafür. Ich nenne das die Übung der Danksagung auf der Türschwelle. Das ist ein praktischer Hinweis, stärke unseren Glauben. Wir haben nämlich heute Erntedank. Ja? Die Danksagung als Element geistlichen Lebens. Mir ist natürlich bewusst, dass die allermeisten Menschen von Ihnen das nicht so einfach machen können. Wenn du als berufstätiges Elternteil nach Hause kommst, dann warten Stürme auf dich zu Hause, wenn du die Wohnungstür öffnest. Da ist keine Zeit, dich zurückzulehnen und erstmal zu sagen, okay, Viertelstunde Stille mit Gott. Das wird im Regelfall nicht gehen. Versuche, die Formen zu finden, die passen zu deiner Lebensform. Eventuell hast du Zeit, im Auto noch kurz sitzen zu bleiben. Vielleicht kannst du 100 Meter gehen, bevor du ins Auto einsteigst. Und wenn alles gar nicht geht, gibt es immer noch die Übung von kleinen Stoßgebeten. Du kannst wirklich, wenn du deine Türschwelle betrittst, sagen, Herr, ich danke dir für das, was die letzten Stunden oder Tage war. Es war ein großartiges Zusammensein mit dir. Segne, was kommen wird. Gott nimmt Rücksicht auf unsere Verhältnisse und Möglichkeiten. Wenn ich die Möglichkeit habe, eine Stunde mit ihm in Stille zu sitzen, nimmt er das gerne in Anspruch. Wenn ich aber so eingebunden bin mit meinen Kindern, meinem Ehepartner, dass halt nur ein kurzes Stoßgebet auf der Türschwelle geht, ist es auch okay für ihn. Herr, stärke meinen Glauben. Wenn du möchtest, dass dein Glaube vom Staubkörnchen zum Senfkörnchen anwächst, ist das eine Übung, die ich Ihnen jetzt vorgeschlagen habe und die Sie gerne in Ihr geistliches Programm aufnehmen können. Wenn du nach Hause kommst, verrichte das Dankgebet an der Türschwelle und bewirte deinen Herrn, bevor du dich selbst hinsetzt und isst und trinkst. Amen.